Hallo, ich bin Menzo Suljovic für die Hera. Check out the Darts Podcast.
Folge 34 von Check out der Darts Podcast. Das war Menzo Suljovic, mein Name ist Kevin Schulte. Es ist mal wieder einiges passiert in der PDC. Der World Grand Prix ist ausgelost worden. Das Tableau für die Darts-Europameisterschaft Ende des Monats steht. Außerdem hat gestern, wir zeichnen am Montag auf, außerdem hat gestern Christoph Ratajski sein erstes European Tour Event gewonnen. Das letzte Turnier des Jahres auf der European Tour in Gibraltar. Da ist es jetzt auch an der Zeit, mal Bilanz zu ziehen. Das tue ich, Kevin Schulte, natürlich nicht alleine, sondern mit Moritz Kettner, der den Darts-Account Single Bull Darts betreut in den sozialen Medien. Zum zweiten Mal bereits hier im Podcast am Start. Grüß dich, Moritz. Hi.
Hallo, Kevin.
Ja, Christoph Ratajski, ich habe es gerade angesprochen, hat die Gibraltar Darts Trophy gewonnen, das 13. und letzte Quali-Turnier für die European Championship. Damit geht die Eurotour zu Ende und wir hören noch mal kurz in den Matchstart rein.
60 for the title for the first Polish winner on the European Tour. And Topsy wants. And Topsy gets. And that is an astonishing achievement by Christoph Ratajski.
Ja, auf jeden Fall eine Überraschung, aber wenn man sich die Averages anschaut, die auch ein Christoph Ratajski auf der Pro Tour in den letzten zwei Jahren, muss man ja sagen, spielt, war es ja irgendwie dann doch an der Zeit, dass er auch mal so ein Turnier vor Zuschauern gewinnt, oder wie ist deine Einschätzung zum Turniersieg des Polen?
Definitiv, also Stichwort Averages, die waren ja dann Halbfinale, Finale, die waren ja astronomisch. Also gegen Gurney, glaube ich, 109,5, gegen Chisnell 102,9. Also man hat es kommen sehen, er hat ja auch das World Masters, ein BDO-Turnier auf der Bühne gewonnen. Gut, dann die letzten Titel, die kamen alle auf den Floor und im Finale scheint er dann nicht mehr besiegbar zu sein. Also ich glaube, er hat jetzt 6 PDC-Finals gespielt, allesamt gewonnen. Und ja, du sprichst es an, der hat auf der Tour, auf dem Floor, spielt er wirklich konstant Mitte 90 bis 100. Und da haben sich mittlerweile auch zwischendurch mal so ein paar merkwürdige Performances eingeschlichen. Aber insgesamt legt er da eine Qualität an den Tag, die wirklich unglaublich ist. Und dann finde ich schon, hatte ich schon eigentlich das Gefühl, ja, das Turnier schwimmt so ein bisschen durch, hatte einige Probleme auf dem Doppeln. Aber als dann in Richtung Finalsession ging, da wurde der Pole wirklich eiskalt und hat wirklich bestes Darts rausgezaubert.
Jetzt hat er das World Masters gewonnen, eben bei der BDO, hat dann seine ersten PDC-Erfolge letztes Jahr ohne Tourcard errungen, mit dem Doppelsieg da an einem Players Championship-Wochenende. Jetzt also der erste Eurotour-Sieg. Als nächstes, ja, müsste er logischerweise in der Abfolge eigentlich auch ein großes Ergebnis bei einem Major-Turnier kommen. Traust du ihm das zu?
Ja, auf jeden Fall. Also die Qualität, die hat er allemal. Und da spielt es ja auch so ein bisschen auf das Postmatch-Interview mit Dan Dawson an, der auch gesagt hat, ja, Pro Tour, auch okay, jetzt mal vor einer größeren Zuschauermenge auf der Bühne und dann muss doch jetzt langsam der Major kommen. Und wenn man wirklich gesehen hat, was er da in den letzten beiden Spielen abgerufen hat, und das habe ich ihm wirklich nicht zugetraut, Ratajski ist immer einer, der einen starken Standard spielen kann und das jetzt auch durch die ganze Saison transportiert hat, aber es war nicht dieser Klickmoment auf der Bühne da. Und dann gerade gegen auch zwei Namen, die in diesem Jahr schon überzeugt haben, mit Gurney und Chisnell so zu spielen, sollte Ratajski ordentlich Mut machen. Und das ist kein Mann, auf den man sich freut, wenn man ihn in der Losung in die erste, zweite Runde bekommt.
Jetzt hat er im Finale Dave Chisnell besiegt, der auch ein überragendes Turnier gespielt hat, allen voran mit seinem neuen Data. Chisnell dann auch im Finale 2-0 in Führung gegangen, 8 Lecks dann aber in Folge an Ratajski. Ja, wie würdest du schlussendlich das Turnier aus der Sicht von Dave Chisnell beschreiben? Er hat ja auch im Finale fast die 100 vom Average gespielt. Generell muss man ja sagen, das Finale war auch vom Average ungewöhnlich hoch, weil jetzt bei vielen Eurotour-Events dann gerade hinten raus nicht mehr die ganz großen Darts gespielt wurden, auch ja, des langen Tages geschuldet sicherlich. Aber wie würdest du das Turnier aus Sicht von Dave Chisnell konstatieren, bilanzieren?
Und gerade das ist der Punkt, zu sagen, über diesen Zeitraum hinweg, und das sagen ja wirklich alle Spieler, dass sie dass man sich durch die Abendsession durchschleift. Nathan Espinel, der auch in den Interviews immer sagt, dass er da Riesenprobleme mit hat. Was mache ich diesen Nachmittag jetzt überhaupt? Und das sollte Chizzy oder wird ihm Selbstvertrauen geben, einfach weil er weiß, dass sein ganz normales Spiel, was er einfach so, sag ich mal, aus dem Arm zaubern kann, dass das auch diese Qualität hat und dass er das wirklich über mehrere Matches am Tag hinweg kann. Gut, jetzt gehen die TV-Turniere los, wo man halt immer ein Match pro Tag hat, wo er sich dann reinfinden muss. Aber und das hat man über die Saison auch hinweg gesehen. Chisnell ist mittlerweile einer, mit dem man immer rechnen muss, weil er eine solche Scoring-Power an den Tag legt. Das fällt bei ihm auch nie aus. Also ich kann mich an kein Spiel von Chizzy spontan erinnern, wo er wirklich schlecht gescored hat oder wo man das Gefühl hat, der will gar nicht in die Triple rein. Irgendwie kriegt er das immer zusammen. Dann ist halt die Frage, wie bei ihm die Doppel stehen. Aber rein scoring-technisch ist das mit Sicherheit also mindestens unter den Top 5 der Welt. Und wenn er gerade in so einem Turnier dann wirklich diesen Average konstant durchbringen kann und dann auch die Doppel trifft, das wird ihm Sicherheit Mut geben. Und zum anderen noch, er hat ja neue Darts, hat ja den Ausrüster gewechselt mit Red Dragon, lass mich lügen, genau. Und wenn er jetzt gerade mal mit den neuen Darts mehr oder weniger im ersten Turnier einen Neuner wirft, dann sollte die Konkurrenz das im Auge haben.
Ja, definitiv. Aber was man ja bei ihm auch konstatieren muss, wie bei vielen anderen Spielern auch, er kriegt es ja irgendwie nicht so richtig dann von der Eurotour-Bühne in dem Fall oder vom Pro-Tour-Court auf das Major-Event transportiert. Also da ist es ja häufig nicht ganz so diese Klasse. Weißt du oder kannst du dir einen Reim drauf bilden, woran es liegen mag? Weil er ja auch da dann immer wieder Spiele hat, wo es irgendwie so gar nicht läuft oder wo er eigentlich ganz okay spielt, dann hinten raus, aber kein Doppel mehr trifft. Da denke ich zum Beispiel an das Matchplay-Erstrundenspiel gegen Max Hopp.
Ja. Das ist, Dave Chisnell ist in der Hinsicht ein Mysterium. Also kaum einer, der so viele Finals gespielt hat, im Zweifel stand immer Van Gerven da und hat es ihm weggeschnappt. Es wird wirklich interessant mal zu sein in den nächsten Monaten auch, wenn er mal eine Turnierroute hat, die nicht über Van Gerven läuft, ob er es dann zusammenhalten kann, weil das ist mittlerweile auch, ich glaube, eine mentale Blockade, dass man, wenn man den Spieler da vor sich stehen hat und dann gibt's wieder einen über die Mütze, da das ganz schwierig aus so einem, ja, aus so einer Spirale, sag ich mal, herauszutreten. Und insgesamt, warum es nicht bei den großen Turnieren klappt, das wird auch Dave Chisnell nicht so genau wissen. Aber es scheint dann wirklich im Finale, wenn dann wirklich der Druck da ist und dann wirklich das letzte Spiel des Turniers nochmal sich über die Ziellinie geschleift werden muss, dann hat er halt nicht die 100%, sondern vielleicht nur 90%, und das ist dann eben bei den Doppeln die entscheidenden Zentimeter, die fehlen, oder Millimeter, die fehlen. Woran es liegen kann, wird auch er nur beantworten können, aber das ist von der Qualität eigentlich ein Spieler ist, der längst mal einige Major-Titel in seiner Vita haben müsste, das ist eigentlich klar.
Jetzt hast du Michael van Gerven kurz angerissen. Man muss ja auch konstatieren, es war wieder ein Turnier der Favoriten. 15 von 16 gesetzten Spielern, neuer Rekordwert, haben sich für die dritte Runde in dem Fall qualifiziert, haben den letzten Turniertag erreicht. Nur Johnny Clayton ist ausgeschieden gegen Kim Heibrechts. Dann auch im Achtelfinale lief alles, wenn man nur die Setzliste zu Rate zieht, wie erwartet, beziehungsweise haben sich da die höher gesetzten Spieler durchgesetzt. Außer Michael van Gerven, der ist gegen Nathan Espinel rausgegangen, 3-6 nach 0-5 zwischenzeitlich sogar. War ein ganz kurioses Spiel. Michael van Gerven hatte ja auch gegen José de Sousa jetzt nicht so den Sparringspartner in seinem Erstrundenmatch oder zweite Runde in dem Fall. Wo steht Michael van Gerven Ende September 2019?
Also schwierig zu beantworten, weil man darf jetzt dieses Spiel gegen Nathan Espinel auch nicht zu hoch hängen. Da hat man beiden angemerkt, da passte irgendwas nicht in dem Spiel, ob es jetzt die frühe Ansetzung war, dass die mit der Hitze von Gibraltar nicht so richtig auf die Beine gekommen sind, schwierig zu sagen. Ich denke, Van Gerven wird von seinem Sportsgeist schon so oder von seinem Siegeswillen schon auf dem Standpunkt gewesen sein, dass er Gibraltar gewinnen will. Warum es da jetzt nicht gefunkt hat, aber ist ja dann reingekommen, nur zu spät. Man muss sagen, es fehlt in diesem Jahr auch noch wieder, außer der Premier League hat er die UK Open und das World Matchplay nicht gewinnen können, aber es ist immer dann gefährlich, wenn Van Gerven über diese ersten, zweiten Runden, wenn er diese Hürden nimmt, diese kurzen Distanzen, auf die man ihn kriegen kann. Über die langen Distanzen wird sich Mike van Gerwen immer herauskristallisieren. Und das ist auch das ist eine Eigenschaft, auf die er sich im Zweifelsfall wirklich verlassen kann. Und das weiß er auch, dass er auch, wenn es dann auf die langen Distanzen in den Turnieren geht, dass er weiß, er kann mit seiner Qualität, wenn er sein Spiel durchlaufen lässt, kann er jeden problemlos schlagen. Dann wird er nicht angreifbar sein. Aber dennoch hat man halt, besonders auf den kurzen Distanzen, immer wieder jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit gesehen, da können halt die Spieler, und soweit sind jetzt auch die meisten der Top 32, die können mal einen wirklich 6 bis 10 Legs am Stück zusammenhalten, und deswegen ist Van Gerwen angreifbar. Und auch beim World Matchplay hat er ja wirklich, auch gegen Steve Beaton zum Beispiel da in der ersten Runde, das wäre auch ein etwas seltsames Spiel für ihn, dass er wirklich aufpassen muss, dass er sich halt in den ersten, zweiten Runden auch am Riemen reißt. Habe ich aber für, das ist wie die Engländer sagen, Business End der Saison keine Zweifel, der wird wieder da sein und hat jetzt ein paar Events mal ausgelassen, um ein bisschen Kräfte zu tanken, und ich glaube, wir werden ihn sehr stark sehen.
Sein erster Gegner in Gibraltar war der eben angesprochene José de Sousa, der ja auch ein überragendes Debütjahr auf dem PDC-Circuit spielt, wenn da nicht seine Rechenkünste wären. 120 Rest im zweiten Leg, und er spielt tatsächlich den ersten Darts auf Tops, verpasst den, hat dann also immer noch 120 Rest und spielt zweimal Triple 20 und bastet sozusagen seinen Score. Auch da hören wir nochmal kurz rein, und dann werden wir mal dieses Kuriosum besprechen.
This is going to be three tops. 120. Honestly, this man is a maverick. This is going to be three double tops. Watch him. Oh, he went for his well against the world number one.
Well, he shouldn't have done that because he got the 60. No, sure. Oh,
I've never seen the like. 36.
Oh, I love you, Jose. This is spectacular.
Well, Gibraltar throws up some funny stuff now and again. As MPG gets leg two. But I have never seen anything like that.
Ja, Dan Dawson geht zu Recht völlig ab. José de Sousa, was ist zu dem zu sagen? Das ist ja wirklich der am meisten unterhaltendste Spieler aktuell auf dem Circuit, wenn man ihn so, was seine Spielstärke und dann solche Momente in Addition sieht.
Die Entdeckung der Saison, und das aus ganz, ganz diversen Gründen. Zum einen, weil er ja auch ein unfassbares Niveau an den Tag legt, wie oft er schon jenseits der 100 unterwegs war auf der Pro Tour. Und ja, ich glaube, wir hatten ja auf der European Tour schon seinen 39er-Checkout, 5 Doppel 16. Oh, sieht richtig gut aus, bis er merkt, passt irgendwas nicht. Kein Call von George Noble, und rettet sich dann über die Doppel 1 und macht das aber auch. Und vielleicht ist das sogar eine Eigenschaft, die ihm in Anführungsstrichen hilft, weil er gar nicht diese Gedankengänge des Durchschnittsprofis produziert, sondern einfach sagt, was muss ich jetzt werfen? Und dann geht er da einfach drauf, ohne groß nachzudenken. Die Profis, die haben ihre festen Wege, ihre Abläufe, ihren Rhythmus. Und wenn da was nicht reinpasst, dann kann das auch ganz schön störend sein. Und für einen José de Sousa, der muss sich jedes Mal neu justieren, überlegen, was werfe ich denn jetzt? Und kann dann vielleicht auch befreiter auf die Felder werfen. So habe ich es mir auch schon mal überlegt, in jedem Sinne eine Bereicherung, einmal qualitätstechnisch und natürlich auch für solche Momente schaut man ein ganzes Wochenende Darts.
Ja, das ist natürlich was Positives, was man daraus ziehen kann, das sehe ich auch so. Man merkt ihm nämlich dann auch in solchen Momenten gar keinen großen Ärger an, sondern im Prinzip, ja gut, dann halt nächstes Mal. Also er hat auf jeden Fall grundsätzlich am Board die nötige Lockerheit, und das ist, glaube ich, was einem gerade helfen kann, wenn man noch neu ist. Das ist er ja. Er kam ja zur WM letztes Jahr, hat dann gegen Michael Barnard in der ersten Runde 2-3 verloren, wo man gesagt hat, respektables Match, spannendes Ding. Michael Barnard kriegt dann in diesem Jahr gar keinen Fuß auf den Boden, aber wirklich gar keinen. Ganz anders José de Sousa, der schon bei, ich glaube, fast 50.000 Pfund steht in der Order of Merit. Also das ist ja wirklich ein so vielseitiger Spieler, ein so lockerer Spieler, von dem man sich sicherlich, was das betrifft, ein bisschen was abgucken kann. Ich bleibe aber trotzdem dabei, was das Rechnen betrifft, da sollte er nochmal die Schulbank drücken.
Unbedingt, ja, weil ist halt so, dass bestimmte Wege, die müssten sitzen, und wenn es dann irgendwann mal in die größeren Turniere für ihn gehen sollte, und das, was er auf der Pro Tour spielt, reicht ja eigentlich auf lange Sicht dafür, dass man mal ein World Matchplay, ein World Grand Prix spielt, dann sind das diese kleinen Margins, wo man dann sagt, okay, ob da jetzt das Spiel dran verloren geht, weil dann eben da auch die Gegner sind, die dann jeden Fehler einzeln auseinandernehmen, auch dann im Satzmodus, wo dann so ein Fehler einen ganzen Satz kosten kann. Aber solange das gut geht, wird er damit ja anständig fahren.
Genau, leider hat es für ihn aber noch nicht zu einem Major gereicht, jetzt abseits der WM 2019. Es wird für die WM 2020 reichen, es wird zu den Players Championship Finals gehen, aber Grand Prix knapp verpasst jetzt und auch die EM, da hat es nicht mehr mit sein sollen. Dimitri Vandenberg hat sich noch ein Ticket gesichert, dann ein Willie O'Connor, Ted Evans und Ross Smith, ohne in Gibraltar dabei zu sein. Das wichtigste Spiel des Wochenendes, muss man aber ganz klar sagen, war ein anderes. Zweite Runde, Michael Smith gegen Danny Noppert. Dem Spiel hat man, so ist meine Einschätzung, meine Wahrnehmung, auch die Bedeutung angemerkt, denn Michael Smith gewinnt zwar 6-1, aber mit einem Average von unter 90. Das war dann doch eher Krampf anstatt spielerischer Glanz. Michael Smith jetzt rettet sich als 31. in die EM. Was ist das für ein kurioses Jahr für auch vielleicht ein schlechtes, Fragezeichen, schlechtes Jahr von Michael Smith nach dem WM-Triumph mit dem Finale und trotzdem dem sehr respektablen zweiten Platz beim Matchplay. Also es scheint ja nur auf der Major-Bühne bislang zu klappen.
Es ist wirklich eine Achterbahnfahrt und was besonders für ihn ist, er hat von der Saison gar nicht in die Pushen richtig gekommen und das hat ihm auch so ein bisschen das Standing auf der European Tour gekostet. Er war ja Top 16 in der Pro Tour und dann ist ja durch die neue Regel, die vor 3 Jahren, glaube ich, gekommen ist, dass ja, wenn man in der zweiten Runde als gesetzter Spieler sein Spiel verliert, dieses Geld nicht für die Rangliste zählt. Du kommst ja dann noch bei Michael Smith, der hat an 10 European Tour Events teilgenommen. Der größte Teil davon war bei Anfang des Jahres, wo er dann regelmäßig in Runde 2 als gesetzter Spieler rausgegangen ist und dadurch wurde das für ihn ganz, ganz happig und da hat er irgendwie gar nicht in den Rhythmus gefunden. Um dann aber beim Matchplay und auch wirklich mit welchen Aktionen dann beim Matchplay dabei, wo wirklich unter höchstem Druck wieder High-Checkouts weggenommen wurden. Also das sollte ihm mit Sicherheit guten Auftrieb geben, dass er auch weiß, dass es auf der Bühne gibt. Aber das große Problem von Michael Smith ist ja wirklich der unheimliche Druck, den der Mann sich macht. Im Nachgang zum Danny Noppert-Spiel sagt er, das ist ein 125.000-Pfund-Spiel gewesen. Also aus der Rechnung herauskommt 25.000 Pfund für den European-Tour-Sieg, 100.000 Pfund oder irgendwie so in die Kante für die European Championship, die er gewinnen kann. Wenn er das nicht gewonnen hätte, wäre ja die Quali gelaufen gewesen. Und sich diesen Druck zu machen, dass man jetzt dieses Spiel um vermeintlich 125.000 Pfund spielt. Nee, man spielt es um weitere 1.000 Pfund, um in die nächste Runde einzuziehen. Das ist auch fast schon krankhaft. Kann einen zu Höchstleistung anspornen. Wenn es aber dann nicht klappt, kann das einen so tief reinreißen. Und wenn dann die Ergebnisse ausbleiben, dann wird das richtig, richtig schwierig für ihn. Das Talent hat er und dann wird man echt sehen, wie es im Ende der Saison für ihn laufen wird. Seltsame Saison, aber solange er das weiterhin auf der TV-Bühne so präsentiert wie beim Matchplay, wird er sich da insgesamt ein gutes Resümee draus ziehen.
Ja, es würde mich am Ende auch nicht wundern, wenn er wirklich eine gute EM spielt, sich da weit nach vorne spielt. Es scheint aber wirklich so zu sein, dass sich seinen überbordenden Druck, den er sich macht, dass es dazu führt, dass er entweder ein mega geiles Turnier oder ein mega schlechtes spielt. Also bei der Euro-Tour war es ja wirklich jetzt fast nur schlecht, dagegen eben seine Bühnenmatches ziemlich gut. Aber auch da, die Premier League dürfen wir auch nicht vergessen, die zählt zwar nicht für die Order of Merit, aber die war ja auch ziemlich hanebüchen, also da ging ja auch nicht viel. Also das ist wirklich, wie du schon sagst, eine Achterbahnfahrt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Lass uns jetzt mal einen Blick werfen auf das Tableau für die EM in Göttingen. Das Turnier findet statt vom 24. bis 27. Oktober. Im Gegensatz zum Beispiel zum World Grand Prix oder zum World Matchplay findet aber keine Auslosung statt. Das heißt, wir kennen die Auslosung schon. Es spielt nämlich die 1 gegen die 32, die 2 gegen die 31 und so weiter. Heißt Michael van Gerven als 1 gegen die 32 Ross Smith, Ian White gegen Michael Smith, genau. Ja, was sind für dich so die Standout-Ties, wie der Brite sagt, die hervorstehenden Begegnungen dieser ersten Runde in Göttingen Ende Oktober?
Ja, die eine Begegnung ist mit Sicherheit gerade gefallen. Sie haben sich dieses Wochenende im Achtelfinale getroffen und es wird für beide ein sehr schwieriges Spiel, weil sie sich sehr gut kennen, weil sie viel miteinander trainieren, Ian White gegen Michael Smith, und könnte dann ganz schnell die These ad absurdum führen, dass Michael Smith einen großen Run bei der EM schiebt, weil das sind ja die Bühnen mittlerweile, auf denen sich Ian White heimisch fühlt. Andererseits natürlich TV-Turnier, andere Geschichte wieder. Also das ist mit Sicherheit der Kracher aus der ersten Runde, aber auch Spiele, die mir aufgefallen sind, Peter Wright gegen Jeffrey Desvan, und erste Runde ist ja Best of 11, also da wird sich der ein oder andere Favorit umgucken müssen. Ja, mit Chisnell gegen Vandenberg ist ein sehr spannendes Spiel, wenn Vandenberg, der eigentlich mittlerweile ein klassischer Bühnenspieler ist, mittlerweile auch auf dem Floor ein bisschen aufgeholt hat. Das sind auf jeden Fall so die ich mir rausgepickt habe, aber White gegen Smith, das kann schon richtig knallen. Aber auch sonst, die anderen müssen alle aufpassen, auch wenn man sich jetzt auf der European Tour gut präsentiert hat. Wir haben es auch im Vorlauf des World Matchplay angesprochen. Es gibt kaum ein Spiel mehr, wo man sagen kann, da ist ein ganz klarer Favorit und der wird das Ding holen und komme, was wolle. Sondern es sind ganz viele Spiele, wo man sagt, Mensch, wenn der sein Spiel auspackt, wenn der doch gut spielt, dann kann alles gehen. Und es sind einige Spiele dabei. Joe Cullen gegen Mervyn King, Keegan Brown gegen Stephen Bunting. So Spiele, wo man echt tagesformabhängig gucken muss, wo man auch eigentlich, ja, wie ein Münzwurf ist, sind die Spiele zu bewerten.
Was ich auch noch ganz kurz mal reinwerfen wollen würde, Adrian Lewis gegen Simon Whitlock, das ist ja auch so ein Duell von zwei Spielern, die beide schon viel, viel, viel bessere Zeiten hinter sich haben und auch beide sehr, sehr, sehr mit sich hadern mit der eigenen Leistung. Adrian Lewis, 13. der European Tour Order of Merit. Man weiß irgendwie gar nicht, könnte man spöttisch sagen, weshalb. Weil er irgendwie jetzt kein Turnier hatte, wo er so richtig weit gekommen ist. Aber die Konstanz macht es dann, ist halt auch sehr selten in seinem ersten Spiel rausgegangen. Simon Whitlock, 20, lebte auch davon, dass er am Anfang gesetzt war, dort eben dann nur in Anführungsstrichen ein Match gewinnen musste, um ins Geld zu kommen. Am Ende ja auch viele Qualis gar nicht geschafft. Das wäre für mich noch so ein recht interessantes Duell. Ja. Und dann, wenn man mal weiterschaut, zweite Runde, da haben wir ja dann potenziell wirklich Kracher. Gervin Price gegen Nathan Aspinall wäre eine Möglichkeit. Wobei Nathan Aspinall gegen Steve Beaton spielt, einen Arrivierten. Und das hat bei Aspinall beim Matchplay schon nicht hingehauen, gegen Mervyn King, als er rausgegangen ist. Aber gehen wir mal weiter, zum Beispiel nach ganz oben. Michael van Gerven gegen Glenn Durren könnte auch diesmal, genau wie beim Matchplay, ein Achtelfinale sein. Und diesmal ja fast die gleiche Distanz, Best of 21 war es, glaube ich, beim Matchplay, da ging es dann in die Verlängerung, 13-11 für Durant. Diesmal Best of 19 in der zweiten Runde, sofern Van Gerven Ross Smith schlägt und Durant gegen Evans gewinnt. Das wäre für mich auch ein Hammer-Match und zeigt, dass Michael Van Gerven da alles andere als ja einen leichten Weg hat in ein mögliches Finale.
Nee, überhaupt nicht. Also und danach möglicherweise Cross. Im nächsten würde ich mir auch so Gurney Wade. Wade ist einer, der keine Angst vor ihm hat. Also der Weg ins Finale ist, sag ich mal, nicht mit dem roten Teppich ausgelegt, sondern schon etwas steinig für Van Gerven. Und gut, Ross Smith, kann man jetzt sagen, wird wahrscheinlich auf dem ersten Blick keine große Hürde sein. Allerdings auch der, gut, jetzt derzeit ein bisschen mit Formproblemen, aber zum Beginn der Saison, wenn der auch seine Doppel nutzt, solche können auch bei Best of 11 mal gefährlich werden, gehe ich jetzt bei Van Gerven, aber wirklich nicht von aus. Und dann wird es wirklich spannend sein. Also ein Rematch mit Glenn Durant, das würde ich mir definitiv in der ganzen Distanz mal angucken wollen. Und da wird Michael Van Gerven auch entsprechend fokussiert sein. Der wird richtig, richtig stark auf Rache aus sein, dass ihm das bloß nicht nochmal passiert, sich da auf großer Bühne erneut Glenn Durant geschlagen geben zu müssen. Und auch wie das allgemein natürlich auch jetzt schon, sag ich mal, herbeigesehen wird, zeigt auch, dass das zwei Spieler sind, auf die man sehr genau schaut, aber auch ein Durant, als man von der BDO kommt, dem man so extrem viel zutraut, dass man sagt, Mann, Best of 19, ja mein Gott, Van Gerven, aber lass doch Durant erstmal sein Spiel spielen und Van Gerven wird Probleme haben. Also das ist eine ganz andere Art des Erzählens, wie so über dieses Draw geschaut wird. Und Van Gerven wird mit Sicherheit vorbereitet sein. Und dann wird man schauen, wie sich so die Gegner präsentieren.
Wie stehst du dazu? Findest du es gut, dass nicht ausgelost wird in der in den letzten beiden, oder ich glaube erst seit dem letzten Jahr gibt es ja dieses feststehende Draw nach der European Tour Order of Merit. Davor wurden die Top 8 genau oder analog zum World Grand Prix gesetzt, die Top 8 der European Tour Order of Merit. Welches System findest du jetzt bei der EM besser?
Schwierig zu sagen. Also man hat im Prinzip, war das ja die logische Konsequenz daraus, dass man auch schon bei den Players Championship Finals gesagt hat, die 1 spielt gegen die 64 und so weiter. Es ist ein vermeintlicher Schutz für die Favoriten, wenn man halt sagt, okay, die Top 8, die wird auch nur gegen die Plätze 25 bis 32 spielen. Aber ich glaube, wenn man so ein Spiel wie Ian White gegen Michael Smith auch sieht, dass dadurch, dass auch neue Spieler immer weiter in diese Top 32 der European Tour Order of Merit reindringen, ist das eigentlich in Ordnung, weil dadurch entsteht auch schon gewissermaßen so ein verrücktes Draw. Man konnte ja bis zum Finale in Gibraltar auch nicht wirklich sagen, wer da gegen wen spielt, weil halt die Positionen sich noch stark verändern konnten, einfach durch den Ausgang dieses einen Spiels. Deswegen finde ich das okay und es produziert auch gute Spiele für die erste Runde. Genauso war beim World Grand Prix, wenn du die Top 8 hast, Menzo Suljovic jetzt gegen Rob Cross, das wird mit Sicherheit eine Auslosung sein, die ihm nicht geschmeckt hat unbedingt oder die er sich erhofft hätte. Hat halt beides ihre Vor- und Nachteile. Man erlebt, glaube ich, wenn man die Top 8 setzt und den Rest auch mal gegeneinander spielen kann, vielleicht eher mal eine Überraschung oder natürlich dann auch Spieler in der zweiten, dritten Runde, mit denen man halt nicht gerechnet hat, weil die halt vielleicht auch nicht in der Top 16 beide waren oder in der Top 8. Deswegen also hat beides für mich seine Vor- und Nachteile, ob man da jetzt das eine oder das andere fahren sollte, schwierig zu sagen. Also war jetzt nur die Konsequenz daraus zu sagen, okay, wir haben eine Tour, wir beenden die, dann soll auch bitte schön die 1 gegen die 32 spielen, dann hat das so ein bisschen was, ja, Analoges, ne?
Genau, man verdient sich ja dann sozusagen eine hohe Ranglistenposition. Ganz genau, insofern, ja, finde ich, da ist anders als beim Matchplay und beim Grand Prix, wo ja European Tour und Players Championship Events zählen, nur die European Tour Events hier zu Rate gezogen werden, finde ich es dann auch besser. Wem es jetzt noch nicht aufgefallen sein sollte, es ist kein Deutscher dabei in Göttingen, das hatte sich schon sehr stark angebahnt, jetzt vor Gibraltar, weil ja die arrivierten Hopp, Schindler, Clemens für Gibraltar gar nicht qualifiziert waren. Das heißt, es konnte sich auch keiner mehr ins Tableau spielen. Ich hatte letzte Woche mit Christian Rüdiger bereits ausführlich darüber gesprochen. Wir sind auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es unter anderem daran liegt, dass ja der neue Qualifikationsmodus für die Eurotour-Turniere den Spielern vom europäischen Festland eher nicht zugute kommt. Kurzer Reminder, seit dieser Saison gibt es ja einen separaten Qualifier für Spieler vom europäischen Festland, die eine Tourcard haben. Das heißt, 6 Plätze werden dann pro European Tour Event ausgespielt über dieses System. Die Qualifier für das Gastgeberland sind für Spieler mit Tourcard aber nicht mehr offen. Deshalb gab es auch viele Turniere in Deutschland ohne einen Hopp, ohne einen Schindler, ohne einen Clemens. Das Thema würde ich jetzt nochmal ganz konkret aufgreifen mit dir. Ich habe im Laufe der Saison mit 3 Spielern auch darüber gesprochen, die das betrifft. Erstmal, bevor wir uns da O-Töne anhören, wie stehst du zu dem aktuellen Qualifying-System?
Es wäre zu viel zu sagen auf Kriegsfuß, aber es gefällt alles irgendwie nicht so ganz. Also man muss ja deutlich sagen, die Flaute jetzt der deutschen, ja teilweise auch österreichischen Spieler, aber auch der deutschen Spieler bei der diesjährigen EM sind schon auf das Quali-System zurückzuführen. Bei Hauptgut kann man die Einschränkung vornehmen, hätte er sich mal für eins der Turniere Leverkusen-Hildesheim gemeldet, ne, aber schwamm drüber über die Geschichte jetzt für das Thema. Wie gesagt, also das ist eindeutig ein Produkt dieses neuen Qualifikationssystems. Man wollte halt nicht, oder so war ja dann auch bei anderen Spielern bestimmt der Eindruck entstanden, ja, die deutschen Tourcard-Inhaber, die werden ja bevorteilt, weil die jedes Mal für die European Tour ihr eigenes Quali-Turnier mehr oder weniger spielen können, dort auch noch gesetzt sind, das heißt teilweise Freilose bekommen und dann halt dadurch, dass die European Tour ein solches Gewicht hat, auch gerade in Bezug auf Qualifikation für Matchplay, für Grand Prix, für die Weltmeisterschaft, fand ich, war das schon der richtige Schritt zu sagen, okay, wir dürfen nicht die Spieler einfach bevorteilen, nur weil sie jetzt aus Deutschland kommen und wir dort viele Turniere veranstalten. Das fand ich schon in Ordnung. Dennoch ist dann die Lösung, mit der man insgesamt dann gekommen ist, ist so, ja, das macht's alles so schwammig. Jetzt hat man diese Associate Qualifiers noch für die Europäer, die keine Tourcard haben. die ganz normalen Host Nations, die mit ihren vier Plätzen, muss man leider sagen, enttäuscht haben in dieser Saison. Also über auch alle Länder hinweg, meiner Meinung nach. Das ist schon, muss man schon auch anmerken. Aber dann geht es ja auch in letzter Linie um den Verteilungsschlüssel, dass man sagt, okay, 18 aus Großbritannien und 6 Spieler aus vom europäischen Festland. Ob das denn wirklich so sein kann, wo doch jetzt eigentlich England als große Nation des Darts immer mehr, sag ich mal, Boden gegenüber den Festlandeuropäern verliert. Deswegen hätte man da auch deutlich feiner justieren müssen. Letztes Jahr waren es 8 European Qualifier insgesamt. Dieses Jahr sind es 8 insgesamt, nur halt 6 von denen, die eine Tourcard haben. Und da einfach mal die Verteilung zu schauen, wer hat eine Tourcard, wer keine, müssen wir wirklich Europa und England voneinander trennen. Das ist halt, da hätte man mal wirklich genau hinsammeln können, weil aktuell so, da sind ja auch die Spieler nicht wirklich mit zufrieden, wie es läuft. Finde ich das alles ein bisschen schwammig.
Ja, wir werden jetzt mal die Spieler zu Wort kommen lassen. Wie gesagt, ich hatte mit 3 Spielern, die das betrifft, gesprochen im Laufe der Saison. Einer davon ist Dimitri Vandenberg. Er würde das durchaus umstrittene System dann doch aber beibehalten, sagt er. Ja, und hier ist die Erklärung, weshalb.
Also etwas ändern nicht wirklich, weil letztes Jahr mussten wir Spiele gegen Leute, die nicht eine Tourcard haben. Leute, die uns rausschmeißen können, aber mit den Order of Merit nichts zu tun haben. Dann wäre das ein Problem. Das haben die aber jetzt geändert. Jetzt spielen wir nur gegen Leute aus Europa, die auch eine Tourcard haben, die auch gerechtigt sind zu Spielen gegen uns. Und wenn die dann gegen uns gewinnen, schön, weil das ist auch wichtig für denen. Aber letztes Jahr konnten wir verlieren gegen Leute, die das nicht haben, die erst keine Tourcard haben. Die spielen uns raus. Und das heißt auch, dass das schlimm ist für unseren Order of Merit, weil es ist für den kein Vorteil. Einziger Vorteil, dass sie haben, ist vielleicht für den European Meisterschaft. Okay, ja, die Engländer, die haben jetzt 18 Platzen, aber die Engländer, die haben auch noch den Challenge Tour Spieler dabei aus England. Wir nicht mehr. Wir haben 2 Platzen, das wir vergeben haben zum anderen europäischen Spieler, die das Challenge Tour Spieler an keinen Tourcard haben. Und dann bei den 18 Spieler, 18 Plätzen für den UK, gibt es ja noch den Top 16 zum wenigsten von den Challenge Tour. Also die Leute können immer noch verlieren gegen einen Spieler, das mit dem Order of Merit nichts zu tun haben. Also vielleicht muss man erst über alles nachdenken, vorher man eine Meinung bringt.
Ja, also Dimitri Vandenberg kehrt das Ganze sozusagen so ein bisschen um. Dimitri sagt also, es ist ja immerhin ein Vorteil, dass man nicht mehr den Platz geklaut bekommen kann von Spielern, die keine Tourcard haben. Da hat er recht, aber letztendlich steht ja auch dieses, wie soll man sagen, dieses sehr konzentrierte Teilnehmerfeld da, dieses sehr in der Breite starke Teilnehmerfeld. Wie würdest du denn seine Aussage bewerten?
Ist tatsächlich eine Sichtweise, die ich bis jetzt auch in der Form nicht berücksichtigt habe, dass man sagt, okay, da hat jemand keine Tourcard, der spielt nicht direkt für die Order of Merit und für die Qualifikationen, warum soll der mich jetzt daran hindern? Ist auf jeden Fall berechtigt und ich selber kann auch gar nicht sagen, wie ich es anders machen würde, weil man da muss man ja auch wirklich zu der Grundsatzüberlegung kommen, wo soll die European Tour hin und wie soll die European Tour eigentlich aussehen? Deswegen gibt es ja überhaupt oder auch gerade diese Eastern Europe Qualifier, das skandinavische Qualifier, die Host Nation Qualifier, das sind ja alles Qualifikationen, weil man eben European Tour aus ganz Europa die Spieler haben möchte und deswegen finde ich auch, kann ich seinen Punkt auch verstehen, dass das so belassen würde, dass man halt sagt, okay, ein bisschen was von den britischen Inseln, einiges aus dem Festland Europa, damit man eben halt noch diesen Gedanken der European Tour aufrechterhält, zu sagen, okay, wir spielen mit Spielern, die aus den unterschiedlichen Teilen Europas kommen und dass man dann, sag ich mal, nicht immer ja mehr oder weniger dieselben Spieler hat oder einfach, damit man halt so einen gewissen Mix an Spielern hat. Deswegen finde ich den Punkt eigentlich auch sehr gut und erwähnenswert.
Dann haben wir als nächstes Max Hopp, der sieht das Ganze so von 2 Seiten. Wir hören auch da mal rein.
ist es natürlich schon was Gutes. Es filtern sich jetzt wirklich die Besten heraus oder es kristallisieren sich die Besten heraus. Ich glaube, Ratajski ist da das beste Beispiel. Dadurch, dass diese Qualifier so hart sind, hat er sich nochmal zu einem besseren Spieler entwickelt und kann auch bei einem Prototurnier wirklich jeden besiegen und würde inzwischen jeden Tag zum Turnierfavoriten zählen. Aber es gibt natürlich auch viele Spieler, denen das sehr wehtut. Christo Reyes, einer, der sonst immer nur unter den Top 16 war, bei der European Tour oft dabei war, Benito Van de Pas. Die müssten alle wieder zurück zu den Qualifiers. Du siehst in England Michael Smith, Simon Whitlock, bei uns dann Barney, dem das natürlich auch nicht schmeckt, weil wir halt wissen, die sind auch extrem hart. Selbst wenn du gesetzt bist, du hast einfach eine Gruppe sehr, sehr vieler guter, hungriger Spieler. Und ich finde eigentlich für die Spielstärke, die die europäischen Starter an den Tag legen, sind 6 Plätze zu wenig. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich denke, da könnte man vielleicht was anderes gestalten, aber es ist halt schwierig. Man muss es allen recht machen. Also man muss es sowohl den Startern aus UK recht machen, den Europäern recht machen und natürlich aber auch den Leuten von der Challenge Tour oder die es halt nicht professionell machen können, die halt nicht jeden Tag stundenlang trainieren können, sondern auch arbeiten gehen, auch die Chance geben, eine Plattform zu liefern, eine Bühne zu geben. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, da die optimale Lösung zu finden. Vielleicht gibt es die auch nicht. Aber ich glaube natürlich, dass der ein oder andere Spieler schon so seine Probleme damit hatten, damit zu kämpfen, aber gut, so verbessern wir uns ja am Ende noch, weil jetzt kristallisiert sich halt raus, wer es wirklich, wirklich will. Und der gibt auch alles und der ist dann auch unter den 6 Teilnehmern. Und ja, wenn nicht, ist es halt ein Härtetest für alle Spieler, würde ich sagen. Ja.
Ja, also Max Hopp sieht da also auch am Ende dann doch noch ein bisschen was Positives, sagt aber eben auch, 6 Plätze sind zu wenig. Ist übrigens auch meine Meinung. Ich finde, man sollte am ersten auf 8 Plätze gehen, um dann aber auch nicht die Briten und Iren, also die von der Insel, zu sehr in Aufruhr zu versetzen, sollte man doch am besten, das ist meine Meinung, 2 Plätze den Host Nation Qualifiers wegnehmen, weil auch die Qualität da, das hattest du auch kurz erwähnt, jetzt nicht die größte ist. Also das wäre so mein Ansatz, um da vielleicht erstmal für einen Kompromiss zu sorgen, bevor man sich dann doch noch was insgesamt Besseres und Faireres vorstellt.
Diesen Punkt, dem ich mich mehr oder weniger hundertprozentig anschließen kann. Also das ist wirklich, gut, wir haben es jetzt mit den Host Nation Qualifiers, das ist ja auch das Problem an der Änderung gewesen, dass jetzt gerade neue Tourcard-Inhaber, Christian Bunse, Mike van Duivenbode, die ein unheimlich schweres Standing hatten in diesen European Qualifiers und die sich halt vorher über die Host Nation Qualifiers dann noch reinretten konnten oder ein von Deuven wurde dann vielleicht über den europäischen Qualifier mit damals auch schon 8 Plätzen. Gut, ist jetzt aber so, und da steht die PDC auch, glaube ich, auf dem Standpunkt, dass sie ganz klar sagen möchten, wer die Qualität hat und wer das Spiel abrufen kann, wer sich durch die Qualifiers durchzieht. Und deswegen haben wir ja Namen wie trotzdem Vandenberg, Van der Voort, Deswaan, Vatimena, jetzt Ratajski hatte Hopp eben benannt, die sich ja durch die European Tour Qualifier durchgespielt haben und dann auch auf der Bühne überzeugt haben. Und solange das ja funktioniert und solange sich die Spieler qualifizieren, solange ist ja die PDC auch da absolut im Recht, das auch so zu machen. Das ist völlig, völlig verständlich. Nur man muss halt immer wirklich gucken, sind die Verteilungsschlüssel, passen die noch oder gibt es nicht mittlerweile ein Übergewicht von Spielern aus einem bestimmten Raum, das man sich anschauen kann. Also es ist, sag ich mal, Work in Progress.
Absolut. Wir haben jetzt auch einen Progress durchzogen von Vandenberg, der das aktuelle System ganz gut findet, über Max Hopp, der ja so zweigeteilt ist. Jetzt zu Martin Schindler zu guter Letzt. Er sagt sinngemäß, das aktuelle Qualifikationssystem ist Mist.
Also ich sag ganz ehrlich, es ist super schwer geworden. Ich glaube, unser Qualifier hat zwar jetzt nicht die Menge an Spielern, aber dafür eine immense Qualität, die dort rumläuft. Und ich will auch keine Host Nation wiederhaben oder sonst was ähnliches, aber jetzt gerade wir als 38 Europäer, weil wir halt Europäer-Tourcard-Holder sind, haben es natürlich jetzt sehr schwer mit nur 6 Startplätzen im Vergleich zu den UK-Spielern, die natürlich mehr sind, wenn man sich anguckt, wie das Verhältnis ist mit der Tourcard. Jetzt ist auch so ein Beispielwochenende, es mussten richtig viele Leute nachgerückt werden von der Challenge-Tour, weil halt einige Engländer, auch von mir aus von den Top-Guns, abgesagt haben, weil sie immer ein Players-Championship in Deutschland jetzt haben. Und wir müssen immer nach England fliegen, wir haben immer genau diese Reise auf uns. Dementsprechend gibt es natürlich halt einfach mehr Leute, die aus England Dart spielen, was ich halt dementsprechend verstehen kann. Mehr Leute aus England, die halt diese Profitour spielen. dementsprechend kann ich es auch verstehen, dass die mehr Plätze haben, aber nur weil wir halt als Europäer in Anführungszeichen nicht so viele sind, haben wir verhältnismäßig gesehen, vielleicht jetzt nicht prozentual gesehen, aber verhältnismäßig gesehen von der Qualität her schon wenig Plätze bekommen. Und wir hauen uns da in gewisser Art und Weise schon echt die Köpfe ein. Natürlich, wir müssen damit umgehen und das ist auf der anderen Seite ist es auch wirklich gut. Ich meine, man wird wirklich gut dadurch, weil man spielt halt gegen die Besten, man lernt wirklich draus. Klar, ich hatte vorher auch einen riesengroßen Vorteil durch die Host Nation und da bin ich auch ganz ehrlich, aber die Relation meiner Meinung nach ist nicht ganz vielleicht so fair verteilt, wie sie sein sollte. Da kann sich natürlich jeder auch seine eigene Meinung drüber bilden, aber aus der Sicht eines europäischen Spielers ist es schon echt hart geworden und ich weiß auch von einigen anderen Spielern, dass das, ich denke mal, so auch nicht weitergehen kann und die PDC wird daran auch was machen. Also, ist schwierig.
Ja, Moritz, schwieriges, kompliziertes Thema. Ich denke, so kann man es stehen lassen. Eine Frage noch dazu. Denkst du, dass die PDC daran kurzfristig, also sprich für die nächste Saison, was ändern wird? Der Plan für die Eurotour ist ja zu 95% finalisiert. Ein Turnierort steht da noch aus. Bislang heißt es, eine Entscheidung über ja, Qualifikationsmodi werden in den nächsten Wochen, Monaten kommen. Was ist da zu erwarten? Wie ist so dein Bauchgefühl?
Also, was aktualisiert ist, wäre schon mal die eine Frage. Wenn etwas kommt, dann denke ich, reden wir wirklich von Verteilungsschlüsseln. Ich halte es auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass sich plötzlich ein neues System aus dem Hut gezaubert wird. Aber dann hätte man sich das ja Anfang dieses Jahres sparen können, dass man sagt, okay, wir bauen Tourcard Qualifiers extra auf. Die Challenge Tour Spieler, die dürfen weiterhin im UK Qualifier mitspielen, für die anderen dann gibt's das Associate Qualifier. Ich denke, da hat man sich ja auch, da werden ja auch bei der PDC einige Gedanken ausgebrütet worden sein. Deswegen denke ich immer nicht, dass man da an dem System grundsätzlich rütteln will. Wie gesagt, da wiederhole ich mich dann ja auch, dass man einfach schauen muss, passt die Verteilung so? Aber es kann ja auch sein, dass die PDC sagt, jo, Verteilung so ist in Ordnung, weil wir möchten halt, dass sich die Europäer da auch wirklich durchsetzen müssen. Aus England, wir haben so viele unheimlich gute Spieler auf der Challenge-Tour, die auch ihre Chancen bekommen sollen. Wer Vandenberg dann auch sagt, ob das so richtig ist, dass sie da mit den Tourcard-Holdern spielen. Aber ich denke mal, an dem grundsätzlichen System wird da nicht gerüttelt werden.
Ist auch meine Meinung zumindest, oder mein Gefühl, zumindest kurzfristig wird sich da wahrscheinlich eher auch gar nichts ändern als ein bisschen. Und dann werden wir das Thema weiter im Blick haben. Schauen jetzt aber erstmal ja kurzfristig voraus, sag ich mal. 6. bis 12. Oktober, Dublin World Grand Prix. Das ist Jahr für Jahr ein ziemlich besonderes Turnier, denn es wird Double In, Double Out gespielt. Das heißt, um in ein Leg reinzukommen, braucht man auch ein Doppel. Also nicht nur, um auszuchecken. Ja, erst dann kann man sich von 5-0-1 runterspielen. Das hat dann oder bringt teils solche Blüten mit sich, dass Spieler da auf 5-0-1 stehen, während der Kontrahent schon auschecken darf. Moritz, das ist doch eins der beliebtesten Turniere des Jahres, zumindest für jeden Fan. Gilt das auch für dich? Wie stehst du zum World Grand Prix?
Eines meiner absoluten Lieblingsturniere, definitiv. Gut, alle Darts-Turniere sind Lieblingsturniere, aber der World Grand Prix, der sticht natürlich wirklich heraus wegen dieses Format, weil man einfach diese engen Millimeter, auf die es da ankommt, mit dem Doppel reinzukommen und mit dem Doppel zu beenden, da hat man wirklich Verzweiflung, Glück, alles so nah beieinander und das direkt von Anfang des Necks an. Das hat man ja oft oder auch, wenn man einfach so sein Leck runterspielt, man fängt auf der 20 ganz normal an und spielt sich erstmal so runter. Und das ist einfach beim World Grand Prix gar nicht gegeben. Da ist man ständig unter Strom. Hier muss man wieder das Doppel treffen, um überhaupt anfangen zu dürfen. Und dann muss man erstmal weiter gucken. Also, das ist ein Format, das unheimlich viel Spaß macht. Zu Recht auch immer wieder nach dem Turnier sagen ja dann viele, warum gibt es eigentlich mehr Turniere mit dem Format? Muss meiner Meinung nach nicht unbedingt, aber für dieses eine Turnier im Jahr, das ist wirklich ein Highlight des Kalenders.
Ja, dadurch, dass es einmalig ist im Kalender, ist das natürlich dann auch wirklich jedes Jahr was Besonderes. Ich glaube, wenn man dann noch irgendwie drei Player-Championship-Wochenenden so gestaltet, dann geht ja auch so ein bisschen Charme verloren vom World Grand Prix. Schauen wir uns die Auslosung auch da an. Ich finde, da hat PDC-Chef Barry Hearn insgesamt auch ein sehr gutes Händchen gehabt als Losfee. Wir gehen das Feld mal von oben bis unten durch. Wir können ja mal ganz kurz jeweils nur irgendwie ein, zwei Sätze zu den Partien bringen. Nummer 1, Michael van Gerven gegen Jamie Hughes. Ich würde grundsätzlich sagen, gefährlich, gerade bei Best of Three Sets. Aber Jamie Hughes scheint für mich aktuell in der schwächsten Form des Jahres zu sein. Wie ist deine Einschätzung zu dem Spiel?
Tatsächlich. Also gut, hat er so dieses Hoch in Anführungsstrichen gehabt mit dem European Tour Sieg in Prag und ist ja eigentlich nach Glenn Durant so der wirklich mit durch dieses Jahr einfach wirklich durchgerauscht ist und hat da ja ganz, ganz sicher seinen Platz über die Pro Tour gesammelt. Ich glaube, als Vierter der Pro Tour am Ende. Die beiden haben sich noch nie gegeneinander gespielt. Das macht es auch ein bisschen interessant, noch so ein bisschen abtasten zwischen den beiden. Das ist auch dann bei diesen Best-of-Three-Sets, auch das ist ein Grund, warum man dieses Turnier lieben muss. Da kracht es in so kurzer Zeit wirklich auf beide Spieler ein. Aber auch da wirklich, da schließe ich mich an, Jamie Hughes ist derzeit irgendwie ein bisschen vom Radar verschwunden, kann sich natürlich aber auch, und die beiden Players Championships kommen jetzt am Wochenende, auch wieder so ein bisschen reinspielen in den Kreis, dass er Van Gerven gefährlich sein kann, das weiß man, aber Michael Van Gerven wird auch seine Klasse dort ausspielen.
Dann Jeffrey de Swaan gegen Steve Beaton, zwei Spieler, die auch von jenseits der Top 16 kommen, beides Proto-Qualifikanten. Steve Beaton kann gegen de Swaan weiterkommen, meiner Meinung nach, wenn sein Doppel außerordentlich gut läuft und es bei de Swaan eher schlechter als Normalzustand ist. Ansonsten schätze ich de Swaan aktuell stärker ein.
Ja, schließe ich mich mal komplett an bei Steve Beaton. Einfach das Thema ist, er hält sich ja wirklich seit 15 Jahren einfach in dieser Top 32 und der fällt da nicht raus. Und das ist für ihn oder sein Wurfstil, dieses immer gleiche, rhythmische, das ist für ihn ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Nämlich, wenn ein Spieler gegen ihn schlecht spielt, dann weiß Steve Beaton, er wird seine Chancen mitnehmen und wird da eigentlich keine Probleme haben. Bedeutet aber auch, wenn ein Spieler gegen ihn richtig, richtig gutes Darts spielt, wird er Probleme haben, mitzuhalten. Und das ist ja auch so der Grund, warum Steve Beaton nie wirklich in den letzten Jahren mit großen Viertelfinals oder Halbfinals aufwarten konnte, weil immer dann ein Spieler zumindest da war, der dann für den Tag wirklich gutes Darts gespielt hat. Und dann kommt Steve Beaton trotz seiner Konstanz, trotz der großen Möglichkeiten, die auch er hat, wenn er, wie du angesprochen hast, das Doppel trifft, dennoch Jeffrey de Swaan führt im Head-to-Head 5-0. Also der wird da auch mit Sicherheit guter Dinge sein, wenn er da reingeht.
Guter Dinge dürfte auch die Nummer 8 sein der Setzliste, James Wade gegen John Henderson. John Henderson, ja, irgendwie auch ein Achterbahnjahr hinter sich, dieses 6-6 in der Premier League als Contender gegen Van Gerven mit diesen wahnsinnig emotionalen Momenten, da Stichwort Walk-on, Stichwort Ende, das war sicherlich ein Highlight, ansonsten hat er aber jetzt eben den Grand Prix verpasst, er hat es verpasst, sich für die EM zu qualifizieren gegen James Wade, für den eigentlich so das Turnier auch zum richtigen Zeitpunkt kommt, er ist konstant auf die Doppel, da sehe ich eigentlich keine Chance für John Henderson.
Leider nein. Also gut, John Henderson, was man natürlich auch bei Doppel-In wieder betonen muss, 2017 stand er im Halbfinale gegen Daryl Gurney und mit der Art, wie auch ein John Henderson Tops treffen kann, wenn er es trifft, wird Wade sich umschauen müssen, weil wenn John Henderson dieses Tops mit seiner Bewegung durchweg trifft und der hat dann auch einen ganz guten Drive auf die Triple 20, dann kann er gefährlich werden. Allerdings ist James Wade, und das haben wir auch in Abstrichen dann dieses Wochenende wieder gesehen, mit welch einer Brillanz der einem die 15 Data und dann vielleicht beim Grand Prix die 18 Data und 15 Data um die Ohren semmelt und wirklich hintereinander weg das so problemlos mitnimmt, denke ich, da wird eine Einbahnstraße gefahren.
Dann das Duell Mervyn King gegen Dimitri Vandenberg. Kurioserweise die beiden Spieler, die am längsten auf ihr Ticket für den Grand Prix warten mussten. Letztendlich, wenn man sozusagen in der Reihenfolge geht, ist es die 31 gegen die 32, die da spielt. Für mich ist es auch genauso ausgeglichen. Mervyn King könnte davon profitieren, dass das dass die Distanz sehr kurz ist. Er tut sich ja auch immer leichter bei so kurzen Matches, weil es dann irgendwann ihm auch zu heiß wird, irgendwann der Rücken zwackt. Mervyn King, Dimitri Vandenberg für mich völlig offen.
Absolut, aber das Thema 15 gegen 16 auf Aproto ist mir gar nicht aufgefallen, aber so ist auch wirklich im vergangenen Spielen hat Vandenberg eigentlich immer ganz gut ausgesehen gegen Mervyn King. Ist für mich auch wirklich schwierig einzuschätzen, weil Mervyn King ist einer der Spieler, die ich jedes Jahr, jedes einzelne Turnier immer wieder aufs Neue unterschätze. Was der beim World Matchplay wieder abgerissen hat, wo Gary Anderson da am Ende beinahe mühelos, wie er da einfach seine Doppel zusammenpackt, das beeindruckt mich dann doch immer wieder und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht gegen ihn gehen und Vandenberg sagen, weil er mich dann eh wieder meine Aussagen als falsch darstellen wird. Also das wirklich kann man nicht einschätzen, auch wenn ich spontan wirklich Vandenberg vorne sehe.
Dann haben wir die 5, Michael Smith, über den wir auch schon ausführlich gesprochen haben, gegen Simon Whitlock, der eben kein so gutes Jahr spielt, auch mal wieder eigentlich Ergebnisse bräuchte, zumal er bei diesem Turnier sein Finale verteidigt von 2017, als er Zweiter geworden ist beim Grand Prix, dann gegen Gurney verloren hat. Michael Smith gegen Simon Whitlock, ich sehe ehrlich gesagt vielleicht einen Satz für Whitlock, aber auf trotz dieser kurzen Distanz, aber auch da wird sich schon diese aktuell, wie ich einschätze, deutlich höhere Scoring Power von Seiten Michael Smith ja am Ende als entscheidend erweisen.
Ja, bin ich auch stark für. Ich glaube, das wird auch ein glatter Sieg für Michael Smith. Das muss ich leider als kleiner Whitlock-Anhänger auch anerkennen, dass bei Simon ist einfach, es ist ja schwierig immer einzuschätzen, wo er auch aktuell steht. Dann kommt mal wieder eine große Performance, dann ist dann auch mal plötzlich so ein 77er Average of Aproto dabei. Er lebt einfach derzeit eine Menge auf und ab. Es wird dann wieder passen, wenn jetzt der World Grand Prix plötzlich super laufen würde und er sich somit in der Weltrangliste auch gut hält. Und du hast angesprochen, wenn es eine glatte Niederlage gegen Michael Smith gibt, ist das Selbstvertrauen für die nächsten Turniere auch nicht so da. Dennoch hat er sich für einige qualifiziert, wird für ihn schwierig werden. Aber in dem Spiel sehe ich für ihn leider keine Chancen, auch wenn Michael Smith sich viel Druck machen wird.
Dann ein weiteres Duell zweier Top-16-Spieler bereits in Runde 1. Joe Cullen gegen Ian White. Da haben wir eine Neuauflage des 10-0-Sieges für Ian White beim Matchplay in diesem Jahr. Ja, ein Whitewash, also 2x3-0 für White, prognostiziere ich da jetzt erstmal grundsätzlich nicht. Das ist ja auch gar nicht mal so leicht bei dem Modus Double-In, Double-Out. Grundsätzlich sage ich, das wird ziemlich pari. Am Ende sehe ich tatsächlich aber Ian White dann doch in dem Spiel vorne. Für eine Runde reicht es ja dann meistens auch bei Ian White.
Ja, das ist genau das Thema. Also in so ein TV-Turnier reinkommen tut er eigentlich immer ganz solide. Beim World Matchplay mit dem 10-0 gegen Joe Cullen, das haben sicher mal einen Ausreißer. Joe Cullen wird das auch im Kopf haben. Wenn er am Anfang seine Doppel nicht trifft, dann wird auch dann plötzlich der Gedankengang wieder losgehen. Ach, nicht schon wieder und blöd und wird er sich ein bisschen in die Misere stürzen. Wenn es gut losläuft, dann werden wir ein Match auf Augenhöhe erleben, wo wirklich zwei überzeugende Charaktere, auch der European Tour dieses Jahr, die auch mittlerweile ein bisschen mehr auf dieses Bühnenflair zurechtkommen, wo die sich wirklich geben werden. Und es ist auch für mich eines der herausstechenden Spiele aus dieser ersten Runde und gar nicht so uninteressant, wenn man jetzt schaut, wie es für die beiden danach dann weitergeht. Sind ja immer Spieler, die in diesem Dunstkreis genannt werden. Wenn die denn mal bei einem großen TV-Turnier was Großes holen, dann winkt auch die Premier League. Und da müssen sie sich auch von frei machen, dass man nicht in solchen Spielen dann schon solche Gedanken auffährt. Dennoch ein sehr knackiges Match, ja.
Dann die 4, Gary Anderson, klarer Favorit auf dem Papier gegen Keegan Brown. Wobei unterschätzt mir den Brown nicht. Der mausert sich meiner Einschätzung nach immer mehr zu einem Bühnenspieler. Also den finde ich auf der Bühne gerade, was so diese Druckresistenz betrifft, dann entscheidende Doppel zu setzen, finde ich da extrem stark. Hätte ja auch fast Gurney rausgenommen beim Matchplay im Achtelfinale, hatte da sogar Clayton geschlagen in Runde 1. Also wenn er einen Sahnetag erwischt, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir da eine ziemlich große Überraschung erleben. Aber es kann natürlich genauso schnell 2-0 für Anderson stehen.
Ja, also das Match, das entscheidet Anderson über seine Tagesform. Er hat ja sich so ein bisschen auf der Pro Tour wieder eingegroovt, hat aber auch gesagt, ich dachte, das wäre einfacher oder ich muss ein bisschen jetzt wirklich die Practice-Stunden kloppen, um mal wieder das zu zeigen an Bord und auch mit der Konstanz in Anführungsstrichen zu agieren, dass man durch so ein Turnier auch mal wirklich gut durchgehen kann. Bei Keegan Brown wird es für mich dann irgendwann eine Frage der Distanz, bei der kurzen Distanz, du sagst es, absolut gefährlich. Auch Van Gerven mit Averages jenseits der 100 dieses Jahr bezwungen. Dem kann man an der Stelle alles zutrauen. Hat in 5 Spielen noch nie gegen Anderson gewonnen. Wird er mit Sicherheit auch besser machen wollen. Aber es wird wirklich darauf ankommen, wie ist Gary Anderson nach seiner Verletzung. Wenn er das spielt von der Qualität her, was er auf dem Floor bis jetzt spielt, dann wird er sich auch durchsetzen, weil es ja eigentlich alles so in Ordnung ist. Ob das dann alles so flüssig ist und so durchläuft, das ist noch das große Fragezeichen.
Dann Ricky Evans gegen Chris Dobie. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht so viele Wörter drüber verlieren. Für beide eine sehr, sehr angenehme Auslosung, denn es ist ja auch für einen Evans, für einen Dobie, für beide ein absoluter Erfolg, in ein Achtelfinale eines Majors einzuziehen. Gibt es für mich keinen Favoriten?
Überhaupt nicht. Also das ist die junge englische Generation, die jetzt aufkommt, die jetzt langsam sich in Bereiche Top 40, Top 32 spielt und wie gesagt, da wird man schauen müssen, wer da am Ende die Nase vorn hat und das ist dann aber auch so ein Thema, so zwei Spieler, wenn ich an Nathan Aspinall erinnere, wie Dates in einem Jahr einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, wenn doch dann bei so einem Turnier mal alles kippt und wenn ich mir auch gerade das Viertel des Draws, wo wir es jetzt fertig haben, Smith Whitlock, Cullen White, Anderson Brown, Evans Dobie, da sind schon wirklich gute Gelegenheiten für alle Spieler, auch vielleicht dann eine bis jetzt nicht gut laufende Saison ein bisschen rauszuputzen oder dann den nächsten Schritt auf der Bühne zu gehen, also Spieler mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Das wird wirklich ein Viertel sein, das man sehr genau im Auge haben muss, weil dort wird ein Spieler herauskommen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte oder der es vielleicht auch bis jetzt noch nie so weit geschafft hat. Stichwort Ian White.
Dann gehen wir jetzt in die untere Hälfte. Rob Cross, die 2 gegen Menzo Suljovic, der ungesetzt ist, weil eben nur die Top 8 gesetzt sind beim Grand Prix. Das ist im Umkehrschluss das Duell zwischen der 2 und der 9. Cross gegen Suljovic könnte auch ein Finale sein, seien wir ganz ehrlich. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich habe das Gefühl, dass Suljovic aktuell riesig in Form ist, dass der Grand Prix zur richtigen Zeit kommt, dass es auch ein Turnier für ihn sein könnte. Cross immer mal wieder dann auch mal mit 3 Darts neben ein eigentlich angepasstes Doppel wie Doppel 16 für ihn. Ich sehe Suljovic da knapp vorne tatsächlich.
Ja, also und deren Head-to-Head, die bisherigen Begegnungen, das ist völlig ausgeglichen. Eins in der Premier League hat Suljovic gewonnen, das andere Cross. Dann gab es einen Sieg für Cross auf der European Tour. Davor hat Suljovic mal ein paar mehr Spiele gegen ihn gewonnen. Also ist mit Sicherheit die unglücklichste Auslösung. Das absolute Topspiel der ersten Runde, gerade weil Menzo Suljovic aktuell in bestechender Form ist, European Tour Event in Wien geholt, dann jetzt jüngst noch das Players Championship gewonnen mit wirklich fabelhaften Leistungen und hat letztes Jahr gesagt, oder vorletztes Jahr, World Grand Prix is me Tournament, also da fühlt er sich auch wohl, gerade weil er sagt, da wird es auch wichtig sein, dass man wirklich ein Doppel hat, auf das man gerne zugeht und nicht nur alle, die dann immer top spielen, seiner Meinung nach, sondern wo man dann wirklich auch mal schauen muss, wo man hinguckt. Und da ist dann wirklich Suljovic gefragt bei der aktuellen Form. Aber Rob Cross, der auch wieder eindeutig Zeichen gezeigt hat und der ist der World Matchplay Champion, nicht zu vergessen, dass er, wenn es dann auf die Bühne geht, wenn dann wieder die Scheinwerfer angehen, dass da auch wirklich in ihm gut was knistert und dass er da was auf die Bühne bringen kann. Kann ein Spiel sein, das wirklich die Decke vom Dach hebt. das Dach von der Halle hebt. So.
Ja, genau. Und wer auch immer sich durchsetzen wird, der bekommt als Belohnung ein Duell mit Glenn Durant oder Christoph Ratajski. Auch das ist ein Erstrundenmatch. Und nach dem Turniersieg von Ratajski jetzt in Gibraltar kommt der ja auch mit einem ordentlichen Confidence-Boost. Durant hat allerdings etwas voraus. Er hat nämlich, anders als Ratajski, schon bewiesen, dass er auch bei einem Major-Turnier seine besten Darts auspackt, siehe World Matchplay und den Halbfinaleinzug inklusive klaren Erfolg gegen Wade und einem knappen Sieg gegen Van Gerven. Durant gegen Ratajski, deine Einschätzung?
Ist für mich jetzt durch das Auftreten von Ratajski gegen Gibraltar nochmal schwieriger geworden einzuschätzen, wer da durchkommt. Ich kann definitiv sagen, wer sich aus diesen vier Spielern ins Viertelfinale rauskristallisiert, der hat das Rüstzeug, um wirklich bis ganz durchzumarschieren, vielleicht sogar bis zum Titel. Aber auch angesprochen, Ratajski hatte Probleme beim World Matchplay. Okay, hat den Auftakt gegen Dan Webster gut gemeistert, dann aber wirklich Probleme gegen einen Rob Cross, der famos unterwegs war, das dann mitzugehen. Also wenn Glenn Durant wirklich sein Spiel dann durchzieht, auch auf den Doppeln konstant bleibt, dann wird Ratajski auch sich daran so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Und Stichwort Doppel ist so einer, der am ehesten mit Doppeln Probleme hat. In Gibraltar jetzt Halbfinale, Finale, da hat er super auf Doppel agiert. Davor aber auch wirklich mal große Probleme gehabt. Und dann, wenn dann Doppel 16, Doppel 8 bei ihm an dem Tag nicht funktionieren sollten, dann kann das auch wirklich ganz, ganz schnell gehen. Also ist für mich einer der Kracher in dieser ersten Runde. Sehe ich aber Durant klar vorne.
Ich sehe Durant jetzt nach Gibraltar nur noch knapp vorne. Glaube eben, dass viel über Confidence geht, über Selbstvertrauen, und das wird Ratajski stärken, weil er eben, klar, die Bühne ist nochmal ein bisschen größer, aber er hat jetzt eben so seine Bühnenreife geholt sozusagen. Wir werden das verfolgen, schauen weiter im Draw. Die Nummer 7, Peter Wright, bekommt's mit Max Hopp zu tun, und das ist natürlich jetzt auch ein Kracher los für Max Hopp.
Ja, auch eine Auslosung, die sich aus deutschsprachiger Sicht nicht wirklich schön anhört. Hopp hat ihn in 6 Spielen ein einziges Mal bezwingen können. Das war, als er den Titel in Saarbrücken geholt hat in der 2. Runde. Ansonsten war es relativ aussichtslos gegen Peter Wright. Wie gesagt, er hat letztes Jahr gegen Dave Chisnell kein gutes Match gemacht, das muss man sagen. Da hat Hopp ja das erste Mal World Grand Prix Luft schnuppern können. Und es ist nicht viel zusammengelaufen. Man muss aber auch sagen, dieses Jahr hat er auf der Bühne zumindest 1-2 Schritte gemacht, hat beim World Matchplay Dave Chisnell bezwungen und auch gegen Michael Smith ein gutes Spiel gemacht. Also wird er mit Sicherheit die Erfahrungen mit reinnehmen in dieses Spiel. Dennoch sehe ich auch gerade, weil Peter Wright wieder seine Darts echt nach einem durchwachsenen Start ins Jahr wieder richtig zusammenbekommt, sehe ich für ihn da keine Chancen leider.
Ja, du sprichst den Head-to-Head-Record an, und auch der verleitet mich zu der Annahme, dass Wright das Ding gewinnt. Also es entwickelt sich für Hopp irgendwie, ja, entwickelt sich Peter Wright so ein bisschen zum Bogey-Spieler. Ich habe das Gefühl, dass er einfach nicht gut zu ihm passt als Gegner. Für Peter Wright insgesamt muss man schon konstatieren, gutes Auslosungsachtel, was er da erwischt hat, denn er trifft, sofern er Hopp schlägt, auf den Sieger von Adrian Lewis gegen Jermaine Vatimena. Und ja, Adrian Lewis wirklich seit 2-3 Jahren nicht mehr in Topform. Jermaine Vatimena in kleinen Schritten wird er immer besser und hat für mich auch eine Chance. Also wenn ich jetzt wetten würde, was ich nicht mache, würde ich auf Vatimena gehen tatsächlich. Knapper 2-1-Sieg.
Tito, also Jermaine Vatimena, der besonders auf der Pro-Tour bis jetzt aufwarten lässt. Bei Adrian Lewis darf man nicht vergessen, ist irgendwie immer noch in der Top 16. Das ist eben angesprochen, da war ich auch so ein bisschen auf dem Zug. Wie ist das eigentlich gekommen, dass der bei der EM so sicher dabei ist in der Top 16? Er hat ja zwischendurch so Performances auch gehabt, wo da mal ein 110er Average am Ende stand, auch in diesem Jahr. Und wo man dann wirklich gedacht hat, ey, der Lewis, der hat's ja noch. Und ein Proto-Erfolg im Finale gegen Barney. Das sind alles so kleine Zeichen, wo man eigentlich denkt, Lewis, Mensch, da passt doch was zusammen. Dann auch wieder diese Spiele dabei, wo man ja einfach ihm auch anmerkt, dass ihm das gar nicht so richtig schmeckt, was er da spielt. Und dann sehen, finde ich, auch die Darts, die sehen wirklich sehr, sehr wild auf dem Board verteilt aus, auch in der Lage, wie die dann so von den Feldern runterhängen oder aufrecht stehen. Wie gesagt, das ist irgendwie schwierig zu beobachten. Er muss da ein bisschen wieder in seinen Drive reinkommen, und das ist Boot Drive, das ist dann etwas, wo Jermaine Watimena eigentlich drinsteckt. Der spielt sein Spiel runter, hat einen Matchplay auch böse auf die Mütze bekommen. Eine Erfahrung, die er aber mit Sicherheit, aus der er mit Sicherheit lernen kann. Und eigentlich sehe ich ihn sogar klar vorne für dieses Spiel gegen Lewis. Man darf aber auch die Qualitäten von Lewis als Bühnenspieler in einem TV-Spiel dann nicht unterschätzen.
Dann haben wir ein weiteres Top-Match der ersten Runde. Gervin Price, die 6 gegen Dave Chisnell. Chisnell hat auch einen Confidence-Boost mit dem neuen Data und dem Finaleinzug in Gibraltar. Was sagst du denn zu dem Spiel? Also das kann für einen mit, oder das wird definitiv für einen Mitfavoriten früh zu Ende sein. Tendenziell sehe ich Price da schon gefährdet rauszugehen gegen Chisnell.
Ja, Chizzy, die neuen Darts, die neuen Darts. Also ich habe mir auch ein Kreuz an die Partie gemacht. Das ist auch ein absolut überragendes Erstrunden-Match. Was auch Gervin Price mit Sicherheit nicht schmecken wird, der auch gezeigt hat, dass er in solchen Spielen oder auch wenn es dann gegen Top-Spieler gegen geht, sich gut zusammenhalten kann. Bei beiden wird das Thema top sein. Wie geht's ins Match rein? Da mache ich mir bei beiden keine Sorgen. Ist für mich auch ein Münzwurf. Das ist eine 50-50-Entscheidung. 3-3 steht es im direkten Vergleich zwischen den beiden. Auf die kurze Distanz, wenn der einer wirklich seine Spells hat, wenn die wirklich da ihr Scoring finden, dann sind die auch gut und gerne bei Double Inch schnell mit 12 Datern dabei und können eine Qualität hinlegen, die ihresgleichen sucht. Ein wirklich so ausgeglichenes Spiel, dass man da echt keinen picken möchte. Und wer auch immer da durchkommt, der wird wirklich gut gerüstet sein.
Zumal es danach ein machbares Duell gegen den Sieger aus Stephen Bunting, Johnny Clayton gibt. Bunting kann eigentlich ein erneut durchwachsenes Jahr dann doch zu einem großen Zahltag machen, denn er hat das Viertelfinale beim Matchplay erreicht, hat auch hier mit Johnny Clayton als Gegner die Chance, ein Achtelfinale zu erreichen. Also irgendwie heimlich still und leise hält er sich dann durch gute Ergebnisse da in den Top 20, sogar Top 16. Was von dem Match zu erwarten?
Ja, Stephen Bunting, der hat mich wirklich richtig überrascht. Also komplett aus meiner Entspannung herausgeholt beim World Matchplay. Wie er das Ding gegen Ian White umgebogen hat. Jetzt muss mir jemand helfen. Ich glaube, gegen Gervin Price war es, wo er dann nochmal ein wirklich richtig starkes Spiel gemacht hat.
Genau, das war die erste Runde.
Gegen Cross war es.
Genau, gegen Price hat er gewonnen. Und dann gegen White knapp gewonnen und gegen Cross nach klarem Rückstand, ich glaube, am Ende nur mit 14-16 unterlegen.
Genau, da ist er wirklich auch so stark zurückgekommen. Und da merkt man, Stephen Bunting hat noch was er dem Spiel geben möchte. Johnny Clayton auch irgendwie insgesamt sehr seltsam unterwegs. Ich eigentlich unheimlich schätze für seine Art, sich niemals aufzugeben, wirklich diese Ferret-Mentalität zu sagen, ich beiß mich hier fest und auch keine Angst vor Namen zu haben, der aber dann durchaus auch ja sehr merkwürdige Partien dabei hat, auch viel mit Doppelquoten zu kämpfen hat, oftmals in den Spielen, weswegen ich das im World Grand Prix nicht so wirklich für sein Turnier unbedingt halte. Deswegen, also wenn man mich festnageln würde, würde ich auf Stephen Bunting gehen. Auch da ist sehr enges Spiel zwischen den beiden, zumal Clayton im direkten Vergleich deutlich vorn liegt.
Dann die vorletzte Partie der ersten Runde, die Nummer 3, Daryl Gurney gegen Danny Noppert. Noppert für mich ein Spieler, der die Bühnenreife noch nicht hat. Das merkt man ihm immer dann an, wenn er eben ja auf einer Bühne spielt. Und vor allen Dingen, wenn er Druck hat, wie jetzt gegen Michael Smith, wo er ja auch mit einem Sieg in dem Spiel gegen Michael Smith sich in eine Position hätte bringen können, die ihm die EM-Teilnahme bringt. Ich sehe ihn gegen Gurney chancenlos.
Muss ich mich leider anschließen. Also Danny Noppert ist für mich ein Spieler, bei dem ich auch nicht so ganz dahinter komme. Bei der BDO hat er auch schon auf Bühnen, glaube ich, gute Spiele abgeliefert. Dann das Jahr, als er dann erstmalig beim Grand Slam dabei war, wo er wirklich überzeugt hat, wo man auch gesagt hat, jo, der kann auch wirklich Dart spielen. Und scheinbar jetzt so derzeit auf den Bühnen klickt es für ihn nicht so wirklich. Und dann sind auch wirklich Spiele dabei, wo einfach wirklich gar kein Doppel rein will, wo wirklich, das heißt auch ein Spieler, der sehr, ja, sehr sich auch die Zeit nimmt, sich Zeit lässt beim Wurf, der das wirklich sehr, sehr gut konstruiert, seinen Wurf, erstmal so durchgeht alles. Das kann ihm aber dann zum Verhängnis werden, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, dann rauscht, ist das wie im Rausch. Wenn es nicht läuft, dann ist man bei jedem einzelnen Dart in der Angst, ihn nicht zu treffen. Und deswegen sehe ich ihn da auch wirklich nicht groß mit Chancen. Bei Daryl Gurney muss ich mich ja zurückhalten, als ich ihn fürs Matchplay getippt habe und der dann doch das Halbfinale zurückgeht, möchte ich mich diesmal mit ihm nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Er ist in guter Form und wird das mit Sicherheit dort machen.
Ja, unter normalen Umständen hätte er das Matchplay wahrscheinlich gewonnen. Er hatte ja da gefühlt 22 Lecks Vorsprung gegen Cross. Ja. Aber naja, das wird ihm jetzt sicherlich nicht nochmal passieren. Ich sehe ihn auch weit vorne unter den Turnier-Top-Favoriten. Also ja, das kann schon weit gehen, gerade auch mit dem Wissen, dass er vor 2 Jahren gewonnen hat. Er hat aber natürlich auch, das ist die Kehrseite der Medaille, jetzt besonders viel Druck, wenn man so mag, weil er eben besonders viel Geld verteidigt. Dann haben wir das allerletzte Spiel, Vincent van der Voort gegen Nathan Aspinall, und ich hau jetzt nochmal einen raus. Ich glaube, da ist eine Möglichkeit drin für van der Voort, Aspinall zu schlagen, weil es ist eine kurze Distanz, wenn er gut reinkommt, wenn er sein Anfangsdoppel trifft bei Double In, Double Out, dann hat van der Voort immer eine Chance, weil er eben auch diese Scoring Power hat, und ich glaube, Nathan Aspinall könnte ganz gut passen zu ihm als Gegner, weil Aspinall ja auch einen relativ schnellen, straighten Rhythmus hat, auch kein Spieler ist, der irgendwie ja mit harten Bandagen in Anführungsstrichen arbeitet, sprich das Spiel auch zu Ungunsten eines sehr schnellen Spielers wie van der Voort verzögert. Deswegen van der Voort traue ich durchaus eine Überraschung zu, aber in dem Wissen, dass es natürlich auch nach 10 Minuten 0-2 stehen kann.
Genau so ist es. Also das Ansporn van der Voort, ein Spieler, der auch im Jahr sonst wäre nicht qualifiziert, auch seine Marke gesetzt hat in einem anderen Spiel. Es war halt nichts Großes dabei, aber insbesondere in so ersten Runden würde ich ihn echt immer auf dem Schirm haben. Und auch ein Spieler, den ich da an der Stelle zu häufig unterschätze. Bei Nathan Aspinall, das ist ja wirklich unfassbar zu sehen, wie ein Spieler in einer so kurzen Zeit wirklich einen Aufstieg erleben kann aus so ein bisschen Rumdümpeln auf der Pro Tour hinaus ins World Championship Halbfinale und dann wirklich steht ihm alle Türen offen, UK Open Champion, US Darts Masters. Der sieht wirklich, der sieht einfach nur Gelegenheiten, die sich ihm auftun. Der sieht keine Zweifel, da passiert nichts. Der sieht einfach wirklich nur die Türen, die sich für ihn öffnen und weitere Titel, nach denen er greifen kann. Und das ist eine solche Mentalität, die sieht man ihm auch an, wie er auf der Bühne steht und wie er seine Chancen dort nutzen möchte. Deswegen würde ich hier auf Nathan Aspinall gehen, aber unterschätze mir natürlich den van der Voort nicht. Dennoch Nathan Aspinall, der wirklich jetzt auch mit Mervyn King gut zu kämpfen hatte beim World Matchplay und es nicht packen konnte. Das könnte auch zum Problem werden, wenn da wirklich ein Mann mit Erfahrung gegenübersteht. Ich sehe ihn aber dennoch vorne, der will bei diesem Turnier richtig, richtig angreifen.
Und die Chance und das Potenzial dazu hat er allemal. Das kann noch richtig weit nach vorne gehen für ihn in der Order of Merit. Er verteidigt ja quasi noch keine Kohle. Moritz, vielen, vielen Dank für die Zeit, für diesen ausführlichen Ritt auch jetzt nochmal durch den World Grand Prix. Vielen Dank dir und ja, immer wieder gerne.
Sehe ich auch so. Bis dahin. Ciao.
Ja, das war Checkout, der Darts Podcast Folge 34 mit einem Rückblick auf die Eurotour und einem ausführlichen Ausblick auf die European Championship in Göttingen und natürlich auf den World Grand Prix. Der findet jetzt vom 6. bis 12. Oktober statt in Dublin. Und ich melde mich danach natürlich zurück mit einer ausführlichen Nachberichterstattung zum World Grand Prix. Und dann gibt's auch eine Vorschau auf die Champions League Darts. Die findet dann auch schon vom 19. bis 20. Oktober statt. In diesem Sinne bleibt Checkout gewogen, folgt auf Twitter, Facebook, Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.